Es ist Gott sei Dank nicht mehr Ostern und es ist Mittwoch, der 3. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was ist von, ja, was ist auch möglicherweise von Streitwert? Denn das kann man mit diesem Mann ja nun auch sehr gut. Und damit kann ich ganz klar sagen, die Osterruhe, frei nach Armin Laschet, die ist heute nun wirklich endgültig vorbei. Ich begrüße den Chefredakteur der Weltgruppe, Ulf Poschardt. Herzlich willkommen.
Hi.
Wieder.
Hallo.
Wie soll ich das sagen? Ein Mann, der dir in vielen Bereichen sehr ähnlich war, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Der große Marlon Brando habe noch unlängst bei Arte eine dieser vielen tollen Dokus gesehen, unter anderem halt eben auch über Marlon Brando. Du als jemand, der ja nun auch der Popkultur, dem Feuilleton sehr zugetan ist, was kannst du über diesen Mann sagen?
Naja, es gibt ja so zwei Marlon Brandos. Der eine ist gewissermaßen all das, was Elvis Presley und James Dean sein wollten, nämlich so ein extrem sinnlicher, ich glaube, für die Frauen der damaligen Zeit hysterisch, erotisch erscheinender Rebell mit dem weißen T-Shirt und diesen unglaublich, ja, eigentlich für einen Mann, wie ich finde, fast zu schönen Gesicht und in einer so eine Mischung aus Eleganz und Aggressivität, die dann James Dean so ein bisschen abgemilderter und auch leicht verdaulicher gemacht hat.
Ja.
Und was mich aber eigentlich beim Brando am meisten fasziniert hat, ist sein Spätwerk und ehrlich gesagt auch sein spätes Unglück.
Ja.
In Apocalypse Now, das ist ja eine Joseph Conrad-Variation gewesen, als dieser Fürst der Dunkelheit, der da im Abgelegenen sein eigenes Schreckensregime aufgebaut hat, das eingebettet in dieser Vietnam-Erzählung, also dieser fette, düstere, dämonische Mann, diese Bilder kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn man dann gelesen hat, wie viel schreckliche Sachen auch in seinem Leben passiert sind, dann ist es eigentlich eine sehr gebrochene und hochinteressante Figur. Und ich habe diese Arte-Dokumentation nicht gesehen, aber von den 3 bis 4 Leuten, denen ich in Sachen Popkultur de facto blind vertraue, die haben alle gesagt, das war fantastisch. Also das werde ich mir am Wochenende reinpfeifen.
Der Trick der Woche.
Steffi Graf fährt Longboard und der Spiegel berichtet darüber. Der Spiegel macht es jetzt immer mehr wie die Bild und Promi flasht. Sie nehmen einfach das auf, was bei Instagram passiert. Und danke, Spiegel. Ja, hätten wir ja sonst nicht gewusst. Die 54-Jährige wurde von Andre Agassi geknipst, wie sie auf dem Longboard da irgendwo durch, wahrscheinlich ist es Las Vegas, strolled. Und da zustande kam ein Bild, das mir wirklich extrem gut gefallen hat, weil es natürlich nicht nur zum einen Deutschlands wahrscheinlich verdienteste Sportlerin zeigt, sondern es ist ja auch in gewisser Hinsicht das Zeugnis einer langjährigen Liebe und offenkundig kann sich Andre Agassi sehr für seine Frau begeistern und solche Dinge, muss ich sagen, sehe ich bei Instagram dann doch schon ganz gern. Hat irgendwie gut getan.
Absolut. Also ist eh eine unglaubliche Geschichte, die beiden, und dass es hält und dass man auch so klug ist, sich von ganz vielen Dingen, die andere prominent ist, soll ja einen männlichen Tennisspieler geben aus derselben Generation, der es gewissermaßen diametral anders gemacht hat.
Ja. Und du meinst jetzt nicht Erik Jehlen, nehme ich an, ne?
Nee, der große Erik Jehlen. Was nicht, Michi Stich? Nein, Quatsch. Wir wissen beide, wer gemeint ist.
Natürlich.
Aber nee, es gibt auch irgendwie so eine Dokumentation, die du wahrscheinlich auch gesehen hast, wo Andre Agassi auch so mit Boris Becker gesprochen hat, ich bin so verknallt, Steffi, was mache ich denn da? Und das ist rührend und wie die es auch geschafft haben, ihre Familie da so heil in Las Vegas zu bewahren. Und ich finde das süß und gleichzeitig für mich steht Steffi Graf auch für eine fast nervtötend perfekte Leistungs- und Ambitionsfixierung. Die hat ja einfach brutal alles in Grund und Boden gespielt.
Naja, die Deutschen wollten sie ja damals, Ende der 80er, ja am liebsten einfach mit Boris Becker kreuzen, ja, um daraufhin also eine ganze Generation von hochfunktionierenden, ja, Nachwuchssportlern, respektive, ja, Tennisspieler, Spielerinnen, ja, zu produzieren. Also kam es ja nicht, wie wir heute wissen.
Ja, aber dafür haben wir Philipp Amthor, weil Philipp ist, finde ich, einer der wenigen, die diese Ambition in jeder Hinsicht erfüllen. Du lachst gar nicht. Okay.
Ich habe mich nicht eingeschmunzelt, weil ich habe gerade versucht, mir Philipp Amthor in Tennisklamotten vorzustellen. Das musst, ja, du mir nachsehen. Dafür braucht man dann doch auch immer ein paar Sekunden, um das, ja, zu prozessieren.
Ja. Aber auf jeden Fall, Steffi Graf, wie sie gewonnen hat, und sie hat geschafft, eigentlich jeden in Grund und Boden zu spielen und trotzdem nicht unsympathisch. Mhm. Es gab da so eine Phase mit Opel-Werbung und
Barilla.
Ja, die Barilla-Reklame, ja, war okay, ja, aber die Opel-Reklame, wo dann so Corsa-Sondermodelle mit, ja, so, ja, Türkis und Grün, das war schon so die harte, harte deutsche Schule.
Ja, vor allen Dingen, da versuchen sie dann ja immer, also Superstars, deutsche Superstars, dann auf so ein, ja, wie soll man das nennen? Sagen wir es mal anders, man versucht absoluten Superstars Fahrzeuge und Produkte in der Werbung zuzuschustern, von denen man weiß, die würden sie also auf keinen Fall jemals anfassen. Ne?
Und ja, Steffi Graf wahrscheinlich am Ende so vernünftig ist und so wenig Repräsentationsbedürfnis hat, dass sie sagt, ach komm, wenn mir Opel jetzt so ein Corsa da schenkt, dann Andre und ich fahren damit die Kinder zum man kann sich bei Boris Becker und bei Erik Jehlen wahrscheinlich eher nicht vorstellen.
Doch, ich kann mir bei Boris Becker es momentan sehr gut vorstellen, dass er Opel Corsa fährt.
Du meinst, weil es die Möglichkeiten abbildet. Nee, aber irgendwie eine wirklich interessante Figur, und ich sehe es genau wie du, das muss, obwohl der Schein trügt so oft, aber in dem Fall scheint sich eine wirklich ganz große Liebe sein. Wunderbar, wenn es das gibt.
Die gute Nachricht des Tages.
So, jetzt alle mal bitte klatschen. Inflation schwächt sich ab. Der Stern berichtet es, nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes lag die Jahresteuerungsrate im März bei 2,2%. Das ist der niedrigste Wert seit April 21 mit damals 2,0%. Im Februar war noch eine Inflationsrate von 2,5% verzeichnet worden und im Januar von 2,9%. Und mein lieber Ulf, jetzt ist es an dir, an dieser Stelle unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck zu gratulieren. Und ich bin mir sicher, nur deshalb bist du heute gekommen.
Danke, Habeck.
Na bitte, danke. Also geht doch. Ulf, geht doch. Warum tust du dich da immer so schwer? Ne?
Ja.
Ist doch gut. Ist doch eine schöne Meldung erstmal mit der Inflation.
Absolut.
Ist doch klasse.
Absolut. 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 Ja, es ist großartig. Ja. Läuft einfach. Man muss sagen, wie die Wirtschaft bei uns brummt, muss man ja sagen.
Ja.
Und wie wir auch der ganzen Welt zeigen, wie so eine moderne Transformation einfach gelingen kann und man dabei wächst und die Leute eigentlich genau in ihrem Veränderungsbedürfnis abholt und mitnimmt. Danke, Habeck.
Okay, dann biete ich dir mal, ich merke schon, du bist nicht hundertprozentig bereit, das bis in die letzte Phase deines Seins in dich hineindringen zu lassen, aber ist okay. Dann zitiere ich mal den Opponenten von Robert Habeck, Christian Lindner.
Michi, bloß. Ja, das ist der Europaabgeordnete der Grünen, der gesagt hat, super, jetzt sinken die Preise. Ne? Also,
wenn das mal so wäre, das ist ja, also die Preise haben sich ja jetzt nun nicht dramatisch verändert. Und da machen wir, bevor wir gleich zu Christian Lindner kommen, vielleicht noch ein ganz kurzes, die Deutschen haben das ja immerhin ohne den Bidenschen Inflation Reduction Act hinbekommen. Also wird wahrscheinlich jetzt sehr bald jemand aus Deutschland in die USA reisen und Joe Biden erklären, wie man das mit der Inflation auch günstiger hinbekommt, die runterzukriegen. Aber das ähnliche Problem, was die Amerikaner und die Bevölkerung haben wie die Deutschen, ist, man liest, die Inflation sinkt, immerhin war sie zwischenzeitlich mal bei fast 9%, aber im Supermarkt stellt sich das nicht wirklich dar und die Laune ist deshalb jetzt nicht signifikant besser geworden. Was lehrt uns das für die Zukunft?
Also es lehrt uns erstmal, dass in Deutschland, ist ja auch bekannt und wird weltweit auch immer staunend beschrieben, es gibt kein Land aufgrund unserer Traumatisierung in der Weimarer Republik. Du hast wahrscheinlich auch im Schulunterricht diese Bilder gesehen,
natürlich,
wo Arbeiter ihr Gehalt in Wäschekörben nach Hause gebracht haben. Also, ja, dass die Deutschen eine ganz spezifische Traumatisierung durch die Inflation haben. Das ist so ein Vorbote künftiger politischer Katastrophen. Das heißt, sie reagieren sehr sensibel darauf, dass das eine Kulmination von Corona und dann Ukraine-Krieg mit vielen anderen Verwerfungen zu tun hat, hat, glaube ich, dazu geführt, dass die Leute sehr aufmerksam registriert haben, wie eben auch Effekte, für die man erstmal, Virus kam aus China, Krieg kam aus Russland.
Mhm. Gas das übrigens
Leben,
auch.
Ja, Gas leider auch. Wie ist das Leben, den Alltag einfach brutal treffen kann? Ich meine, die Energiepreise, jetzt sind wir beide privilegiert und wir können das eher wegstecken, aber gemerkt habe ich es auch. Und wenn man sich vorstellt, dass es Menschen gibt und sehr viele Bürger, die eben nicht so privilegiert sind und auch nicht diese Möglichkeiten haben, diese großen Preisschwankungen der letzten 2-3 Jahre einfach mal so mitzufinanzieren. Das heißt halt ausgefallene Urlaube, kleiner gewordene Geschenke, für die Kinder vielleicht nicht die neuen Turnschuhe, die es sonst eben gegeben hat. Also ich glaube, mir fällt es gerade, vielleicht bin ich da auch ein bisschen spießig, aber mir fällt es ganz schwer, mich darüber lustig zu machen, weil die Reportagen, die wir auch gemacht haben, wenn du praktisch mit jedem Cent rechnest, ja, und dein Budget im Monat ganz kühl drauf auslegen musst, dass du gerade so durchkommst, heißt einfach eine Preissteigerung von 9, 10, 12%. Bei Energie war es ja in Teilen höher, je nachdem, ob du Pendler bist, altes Haus hast, etc. Mhm. Einfach sehr brutale Einschläge.
Absolut, absolut. Nein, das sehe ich auch so. Ich würde es auch nie verächtlich machen, wenn es heißt, ja, dann fällt der Urlaub in diesem Jahr halt aus. Das sind ja auch so Sätze, die gerne mal fallen. Das ist auch nichts Lapidares. Nee,
das sagen ja auch nur Leute, die einfach sowieso 3 Urlaube haben können. Ich glaube, diejenigen, die es wirklich betroffen hat, sind diejenigen, die darüber nicht sprechen, weil es schambehaftet ist.
Hm. Ja, ja.
Und ich glaube wirklich, dass das auch zu einem Großteil für diese aktuelle Verstimmung in vielen politischen Debatten geführt hat, dass man gesagt hat, ihr entscheidet einfach so Dinge und was heißt es da für mich? Das habt ihr, glaube ich, nicht gespürt. Und dann gibt es ja auch immer diese sehr populäre...
Aber was heißt in diesem Zusammenhang, ihr entscheidet da mal so einfach Dinge? Denn du hast gerade gesagt, Stichwort Corona, Stichwort Kriegsausbruch. Das ist ja nun jetzt nichts, was zum Beispiel die Bundesregierung entschieden hat. Ne? Weil du hast ja diese beiden Gründe angeführt.
Aber die Politik trifft ja Entscheidungen. Also ich war ja dafür. Ne? Also selbst wenn man sagt, ich fand den Boykott russischen Gases richtig, was ich ja so finde und was ich auch so kommentiert habe, aber das ist natürlich, also ich will einfach nur auf den Klassenstandpunkt verweisen, Micky, dass wir beide sagen können, okay, ja, wird für uns teurer, sowohl beim Tanken als auch beim Heizen zu Hause, wir kriegen das schon irgendwie hin und unsere Entscheidung mag so richtig sein wie die von Scholz und Baerbock und Lindner in dem Fall. Aber trotzdem die Konsequenzen und dass Leute das Gefühl haben, ja, ihr trefft diese Entscheidung, was es für mich heißt, ist vielleicht gar nicht so richtig bei euch angekommen. Mehr will ich dazu gar nicht gesagt haben.
Okay, ich wollte es nur festgehalten haben. Christian Lindner lässt sich zitieren, recht frisch bei X. Hat nämlich,
X ist Twitter, ne?
Ja, X ist Twitter. Das ist doch wohl, das Medium kennst du doch, Ulf. Das muss ich dir doch nun wahrlich nicht erklären. Also er schreibt, wir haben uns 2022 darauf verständigt, heimliche Steuererhöhung durch kalte Progression abzuwenden. Das ist eine Frage von Fairness und Respekt vor der Leistung der Steuerzahler. Ich verstehe nicht, warum SPD und Grüne diese Übereinkunft für 2025, 2026 wieder aufkündigen. Also lassen wir vielleicht mal, also wir können uns natürlich auf den Inhalt des Tweets stürzen.
Hammer Tweet.
Ja, ich bin, genau. Wir müssen es natürlich
jeder
kurz
Satz
besprechen.
Ein Treffer.
Okay, aber selbst
jeder
wenn,
Satz ein Treffer.
Okay, aber selbst
die letzte Bastion der Vernunft in dieser Ampelregierung.
Na, das ist ja etwas, das würden eben auch jetzt nicht alle nachsagen, aber wenn dieser Mann noch so vernünftig ist und seine Analyse ist zutreffend, warum sagt er denen das nicht intern? Das alte Ampelthema seit 2 Jahren. Ihr streitet euch, ihr habt da möglicherweise auch einen Punkt. Warum muss man das bei Twitter schreiben? Warum kann man das nicht auch, ich will jetzt auch nicht mit Briefen anfangen, weil die sind ja auch immer offen. Warum kann man das nicht intern besprechen, wenn da der gute Lindner doch möglicherweise sogar recht hat? So, warum kriegt er das nicht hin? Was bereitet Lindner da vor? Ist es der Ausstieg aus der Koalition? Ist das jetzt die Off-Ramp, wie man so schön sagt, in anderen Kontexten? Was will er damit? Was soll das?
Naja, ich glaube, die Koalition zeichnet sich dadurch aus, wie schlechte Beziehungen dass man nicht miteinander, sondern übereinander spricht. Und zwar vor wechselndem Publikum.
Ich sehe dich schmunzeln, du nimmst es also mit der Lust am Theater hin und weniger mit der Begeisterung über gute Politik.
Naja, was soll ich sagen? Also ich glaube, dass es eine Phase gab, in der insbesondere die FDP zusammen mit der SPD, glaube ich, sehr gut Dinge intern besprochen hat. Und wir haben da ja auch gute Quellen und wir sind da ganz gut informiert. Ich glaube, das war in weiten Teilen auch immer wieder ein sehr grüner Angang. Ich erinnere an die super, okay, Schuldenbremse bleibt. Und dann zwei Tage später der Vizekanzler sagt, ja, 300 Milliarden könnten wir hier nochmal investieren. Also ich will sagen, da schenken die sich nichts. Ja, von den Fraktionsmützenichs dieser Welt, wollen wir mal ganz schweigen.
Gottes Willen,
die über andere Koalitionsmitglieder reden. Ich finde aber an der Stelle ist mir die Stilkritik gar nicht so wichtig. Ich finde, was der Finanzminister an dieser Stelle sagt, halt total richtig. Wie können wir ernsthaft das Bürgergeld um unfassbare, vollkommen gestörte, wenn du mich fragst, 12% erhöhen, aber bei Steuersenkungen, die ja eigentlich nur das, was wir durch die Inflation und durch die Lohnentwicklung sozusagen da aufgebaut haben an mehr steuerliche Belastung, wenn wir das ein bisschen zurückfahren, dass das von SPD und Grünen problematisiert wird. Wir haben zu hohe Steuern, wir zahlen gerade auch die Spitzenverdiener viel zu viel Steuern. Und natürlich, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, übrigens auch für ausländische Fachkräfte, dann müssen wir unsere Steuern und Abgaben runter. Die OECD sagt das ja auch. Wir müssen die Unternehmenssteuern runter und wir müssen den Staat, und du siehst, ich rolle in meinem Mantra, du wolltest das ja nicht anders.
Ja, aber jetzt bloß nicht, aber jetzt kein 10-minütiger Steuersenkungsmonolog.
Ja, aber nein, das kann man ja alles nachlesen, www.welt.de/Ulf Poschert, und dann findet man ungefähr 9000 Artikel, in denen ich das jeden Aspekt davon begründet habe. Aber ich will damit nur sagen, dieser Tweet, die Frage, die du gestellt hast, ist richtig, kündigt er damit, ist es so ein Lambsdorff-Tweet, wie er ganz schlau sofort reagiert haben, oder ist es einfach nur zu sagen, hört mal zu, ich stehe gerade bei 4,8% in den Umfragen und die FDP-Wähler wissen eigentlich nicht mehr, warum sie mich gewählt haben, wenn ich mal in so einer Situation so ein Minimum an Steuerentlastung möglich ist. Und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ein fast liebevoll verständlich formulierten Tweet.
Ja, völlig okay. Also, dass das Bürgergeld jetzt unfassbar hochgeschraubt wurde, finde ich jetzt so vom Attribut her ein bisschen hochgegriffen, weil es ist ja in Summe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, aber wie viel Geld ist es dann am Ende? Ne?
Also, Fehlanreiz, wir haben Fachkräftemangel. Es ist die Geschichten auch da. Ich will ja keinen PR-Blog für die Welt machen, aber diese Reportagen bei Leuten sagen ja, ey, weißt du was, für 300 Euro mehr jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, vielleicht mache ich es doch nicht. Also,
aber da kommt das alte.
Das keine grandiose Leistung ist.
Ist okay, da kann man natürlich, Markus Lanz würde sagen, da machen wir mal eine Extrasendung zu, weil das Gegenargument ist, bezahl Arbeit halt einfach besser. Ist auch wurscht. Eine Sache würde ich aber trotzdem gerne, also ja, stimmt, also das muss Lindner als FDP-Chef machen, da würde ich auch zustimmen, weil das ist ja nur ein bisschen der Markenkern. Und der andere Markenkern, der natürlich geschützt wird, ist die berühmte Schuldenbremse. Und da muss ich natürlich auch dich fragen, der du Unternehmern auch nahestehst, und die FDP ist ja auch die Unternehmerpartei, und es tut mir wirklich leid, es will mir einfach nicht in den Kopf, wie man so an der Schuldenbremse hängen kann, wenn man doch weiß, jedes Unternehmen, das durchhängt, und das ist ja dann die BRD ja auch, und gerade super marode ist und die ganze Substanz ist aufgebraucht, dass man in dieser Phase sagt, wir müssen jetzt weiter sparen, es will mir nicht in den Kopf, und da geht es egal, ob es ein Fernsehsender ist, ob es irgendein, ich will jetzt nicht mit einer Kaufhauskette anfangen, weil die sind, glaube ich, wirklich einfach unrettbar verloren, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, das ist so albern, es ist super populär, so albern, weil...
Aber es ist ja nicht dumm.
Es ist echt dumm, wenn man sich anguckt, wie unendlich viel Steuermilliarden, wir haben Rekordsteuern, wir schwimmen in Geld und wir schmeißen es für Unsinn raus. Und du bist ja auch, um jetzt noch ein letztes...
Das bestreite ich ja gar nicht.
Twitter-Werbung. Ey, Fahrradtheken... für Fahrradfahrer in Friedrichshain für 70.000 Mark. in Missoir am Kreuzberg. So,
ja, und
dieser Wahnsinn.
Diese Beispiele gibt es natürlich tausendfach. Ich glaube es dir gern.
Es gibt einfach eine Regel, dass dieses Ausmaß von Steuerfinanzierung und auch die Orientierung auch junger Milieus, einfach zu sagen, der Staat muss dies und das
noch finanzieren. Aber der Investitionsbedarf ist doch so groß wie noch nie.
Ja, der Investitionsbedarf.
Aber Ulf, du kannst es doch nicht vergleichen mit damals, als die Schuldenbremse eingeführt wurde. Das ist doch ein ganz anderer Stand, auf dem wir uns befinden.
Wir haben mehr als genug Möglichkeiten zu sparen. Ja, wir haben, die stehen pass pro toto für etwas.
Jetzt kommen wir aber nicht mit den Fahrradwegen in Peru. Dann ist aber, dann bitte nicht. Ich flehe dich an.
Ich freue mich über jeden Fahrradweg in Peru, den wir bezahlen. Das ist wirklich gut angelegtes Geld. Da bin ich mir ganz, ganz, der hieß nicht die maoistische Terrororganisation, der leuchtende Pfad. Ich stelle mir vor, dieser leuchtende Pfad wurde von den Bewohnern von Rosenheim.
Da musst du im Zweifel Paul Breitner fragen. Der hat die Mao-Bibel gelesen oder zumindest sie vor sich hergetragen.
Also, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz.
Ja, so. Was heißt das denn? Die steht im Grundgesetz. So. Das heißt jetzt, das ist unverrückbar und deshalb wird es gemacht. Wo ist denn da jetzt der Liberale und der Reformer?
Aber das ist einfach nur, das ist eure, um jetzt mal dein und deinesgleichen in eine etatistische Schublade zu stecken. So, anstatt einfach zu sagen, wir sind eine eigenartige Mischung aus einem radikal üppig ausgestatteten, in Geld schwimmenden Staatswesen, der vollkommen unfähig ist, mit dem vielen, vielen Geld, was er da überall hinschmeißt, irgendeine vernünftige Leistung anzubieten. Und wenn wir das nicht korrigiert kriegen, die Chancen sind klein, weil es gibt außer der FDP leider keine Partei. Ich hatte immer auf die Grünen, kannst du dich noch an die Grünen von Christine Scheel und Matthias Berninger und Oswald Metzger erinnern, gesagt hat, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema der Ökologie, sondern auch des nachhaltigen Finanzierens von Dingen. Und wir sind nicht wettbewerbsfähig. Und wenn wir das Thema nicht angehen, ich meine auch hier, locker machen. Ich habe es schon aufgegeben. Vielleicht müssen wir den bitteren Weg gehen mit diesem Wahnsinn, noch mehr Steuern, Schuldenbremse aufgeben. Dann, wir sehen es gerade, Frankreich ist das nächste im Land in Europa.
Wir müssen in ein anderes Land blicken. Es tut mir wirklich leid.
Die Schlagzeile des Tages.
Netanyahu gesteht unbeabsichtigten Angriff auf Helfer ein. Baerbock fordert Aufklärung. Das entnehme ich der Welt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat eine rasche Untersuchung des Todes von 7 ausländischen Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen durch einen israelischen Luftangriff im Gazastreifen gefordert. Zitat: Die israelische Regierung muss diesen schrecklichen Vorfall schnell und gründlich untersuchen. Ja, ne, den Vorgang, den haben wir zur Kenntnis genommen. Jetzt hat Netanyahu gesagt, jawohl, das geht auf unsere Kappe. Zitat, so etwas passiert im Krieg, was auch wahrscheinlich wenig befriedigend ist für die Opfer und die Angehörigen der Opfer. Und wo stehen wir da gerade in der Situation, was das Vorgehen Israels angeht? Wir blicken auf den Gazastreifen, wir sehen, dass das wenig sensible Agieren Israels.
Na, das sehe ich überhaupt nicht so.
Null.
Ich finde, Israel hätte mit seinen militärischen Möglichkeiten das Thema ganz anders angehen können.
Ja gut, aber
ich finde, an dem israelischen Vorgehen ist, wenn man sich anguckt, was passiert ist und die Reaktion darauf, ich finde da mehr oder weniger ganz wenig zu kritisieren.
Zahl der Todesopfer, die ist doch so immens.
Aber das war doch klar.
Ja, aber nur weil es klar war, heißt es doch nicht, dass es gut ist.
Ja, aber wenn das heißt, Israel will Frieden.
Ja, aber werden sie den Frieden?
Die Hamas hat am 7. Oktober ein Gräuel angerichtet, das in seiner Perversität und Kaputtheit beispiellos ist.
Da sind wir uns hundertprozentig einig.
Das einzig und allein die Verantwortung der Hamas Und die Geiseln hätten sie freilassen können, die hätten sich ergeben können. Stattdessen all die Milliarden, da kommen wir schon wieder mit Steuergeldern, die wir in den Gazastreifen geschickt haben, wurden dazu genutzt, wie man sehen kann, jedes Krankenhaus, jede Schule, jede zivile Einrichtung unten mit Terror.
Ja, das haben wir zur Kenntnis genommen und das bestreiten wir ja
und
auch
nicht. Was ich kritisiere, und das erzählen mir viele Israelis, mit denen ich spreche, wie konnte es zum 7. Oktober kommen? Mhm. Wie kann der israelische Geheimdienst das übersehen haben? Ja. Wie kann die glorreiche IDF so überrollt werden.
Und was ist deine Erklärung dafür?
Naja, ich glaube, es gab eine Defokussierung, es gab ja auch große innenpolitische Auseinandersetzungen und ich bin mir relativ sicher, ne, nur weil ich das israelische Vorgehen im Krieg nicht kritisiere, alle, auch die konservativen, klassischen Bibi-Wähler sagen mir, wenn der Krieg zu Ende ist, war es das für den, weil die Verantwortung dafür muss er tragen. Ich fand übrigens viel spannender, was die Israelis in Damaskus gemacht haben.
Ja.
Nämlich zum ersten Mal eigentlich in Damaskus neben der iranischen Botschaft sozusagen der Terrortrainingslager mit drei Generälen rauszunehmen. Das war eine militärisch ziemlich beeindruckende Operation.
Der Iran sind jetzt natürlich auf Rache. Er droht Israel mit Vergeltung. Und jetzt kommt natürlich stärker als in den letzten Wochen oder sogar Monaten, wächst natürlich die Sorge vor einem Flächenbrand. Also um das nur kurz einzufügen. Natürlich ist das, was wir vor knapp 6 Monaten gesagt haben, dass die Sicherheit Israels Staatsräson ist, das gilt natürlich nach wie vor. Und das soll auch nicht abgeschwächt werden. Und die Sorge vergisst man ja manchmal, dass Israel halt eben nicht nur gegen die Hamas kämpft, sondern natürlich von außen auch von Feinden umzingelt ist. Stichwort Hezbollah. Insofern ist es schon nachvollziehbar, dass sie dann auch im Zweifel auf syrischem Territorium da die iranischen Schäden
auslöschen. Die Iraner sind diejenigen, die diese ganzen Terror, das ist ja gestringert. Und nochmal zu den 30.000 oder 35.000 toten Palästinensern. Dass jeder tote Einheit zu viel ist, doch vollkommen klar.
Ja, aber so klang es bei dir aber gerade nicht.
Warum ist
das? Aber bei dir klang es gerade nicht. Naja, aber du hast es so,
naja,
ja,
ich brauch,
ne? Also es ist naja, ja nicht
aber,
nichts.
Aber ganz ehrlich, wo waren dieselben Leute, die sich aufgeregen bei den Uiguren in Syrien? Keine Ahnung.
Das ändert ja jetzt nichts an der Situation da vor Ort, ne?
Doch. Dieser Fetisch, Todesopfer und militärisches Vorgehen, in dieser besonderen Art und Weise, vor allem bei dem Kontext, ich hätte mir gedacht, oder mir war ehrlich gesagt schon am 8. Oktober klar, dass es genauso kommen wird.
Die Hamas hat es ja auch darauf angelegt. Sie wussten auch, sie können sich auf den Westen verlassen, was das angeht.
Sie wollen das.
Ja, sie wollen das. Absolut. Aber muss man es ihnen
genau
auch geben?
Sowas.
Aber Ulf,
naja, es ist alternativlos.
Lass mich bitte nur kurz. Sie haben es genau darauf angelegt und deshalb ist auch die Grausamkeit in einem solch unvorstellbaren Maße und auch gestreamt worden, was ja mittlerweile, das ist ja auch absurd, dass es dann teilweise schon wieder geleugnet wird, wo du sagst, sie haben es doch selber gestreamt, was ja auch komplett irre ist. Nur muss man es ihnen auf die Art und Weise geben, denn es ist doch völlig klar, dass es auch der Sache Israels schadet, diese verheerende Opferzahl zu produzieren. Das kann doch auch für Israel auf keinen Fall gut ausgehen.
Jeder in den Anrainerstaaten, die alle unglaubliche Dinge in Syrien, im Libanon, im Irak, also die Türken mit den Kurden, also ich will einfach nur mal sagen, so jeder wird das für sich einzuordnen wissen. Und diese Todeszahlen sind natürlich furchtbar, aber sie sind im Kontext dessen, was da passiert, dass man gewissermaßen eine gesamte Terrorstruktur rausnehmen muss, die, wenn du mal die Karte gesehen hast, die dir Israelis zeigen, wie viele Raketenabschutzstationen das gibt. Ja. Das waren ein paar Tausende.
Vergisst man dann manchmal in dem Kontext auch.
Ja, so. Und wie viel von den Toten sind, es wird immer getan, als wären das alles Kinder, sondern es sind Tausende von Hamas-Terroristen. Wenn die sich alle ergeben hätten, die Geiseln rausgegeben hätte, wäre das Ding nach einem Tag nochmal. Israel will Frieden. Die israelische Gesellschaft will Frieden. Die Hamas wollte den Krieg. Der Iran will den Krieg. Die wollen die Auslöschung Israels. Die wollen die Auslöschung der Juden. Das ist das Thema und Israel muss sich zur Wehr setzen. Und für mich ist ehrlich gesagt Gaza, das ist bald durch. Die Frage wird sein, was machen sie im Süden des Libanons? Mhm. Und wie gehen sie mit den, glaube ich, noch mehr Raketenabschussstationen der Hisbollah vor?
Ja, klar.
Aber also ich bin noch weit davon entfernt, jetzt in Israel Kritik an dieser Kriegsführung einzustellen.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Das Tempolimit. Ich musste wirklich ein bisschen lachen, Ulf, weil das Thema Tempolimit,
Alter,
das haben wir wirklich, das ist so lustig, weil das war ja nun wirklich jetzt seit Monaten überhaupt kein Thema. Und ein Tag, wo klar ist, dass wir aufnehmen, patsch, taucht das Thema Tempolimit auf. Ich zitiere die Berliner Zeitung, Verkehrsminister Wissing gegen Tempolimit. Das wollen die Leute nicht. Ja, also Deutschland ist eines der wenigen europäischen Länder ohne Tempolimit. Laut Umfragen ist eine Mehrheit dafür. Volker Wissing sagt etwas anderes. Und Wissing sagt, wichtig ist doch, dass nur Maßnahmen, die akzeptiert werden, auch Erfolg haben können. Wenn flächendeckend auf Autobahnen ein Tempolimit 120 auf Landstraßen von 80 und innerorts von 30 gilt, hat das in Deutschland keine Akzeptanz. Das wollen die Leute nicht. So, nun ist es aber so, wenn man sich die Umfragen so durchliest, dann ist das aber nicht wirklich der Realität entsprechend, zumindest nicht der Realität von Volker Wissing. Also die Umfragen sagen etwas anderes.
Die Umfragen ändern sich. Es gab über Jahre und Jahrzehnte.
Aber die sind eigentlich immer zu. Also das geht übrigens nicht darum, ob mir das Tempolimit gefällt oder nicht. Und ich bin sehr froh, dass Niki gerade noch schläft, weil die wird natürlich komplett ausrasten, wenn sie das Wort Tempolimit nur hört. Nur die Umfragen, alle, die ich gelesen habe in den letzten Jahren, die waren immer fürs Tempolimit. Ja, in der Welt vielleicht nicht. Da habt ihr eure eigene Fragemethode angewendet. Aber ansonsten ist es doch so, dass es immer heißt, die Leute wollen das. Und Wissing sagt, die Leute wollen das nicht. Wer sind denn die Leute eigentlich? Wer sind denn diese Leute?
Das sind die, die gerne über 200 fahren. Nein, Quatsch. Also auf jeden Fall, diese Mehrheiten verschieben sich, gebe ich dir recht. Mhm. Jetzt kann man nur sagen, okay, Tempolimit. Also ich habe meinen letzten Leitartikel dazu vor genau 11 Jahren geschrieben und ich weigere mich nochmal immer wieder dasselbe zu kommentieren. Ich poste immer wieder nur den alten Artikel und es ist geil, weil es regen sich immer wieder dieselben Leute über immer wieder denselben Artikel auf.
Bitte schreiben Sie uns nicht. Bitte Leute, schreibt uns nicht.
Und also auch das ist so, also die Liebe zum Staat und mehr Steuern wird gekontert zu einer Vorstellung, dass individuelle Freiheitsrechte so absurd, dass
aber der Schadstoffausstoß
über der Auto
der Schadstoffausstoß, mein lieber Ulf, ist ja nun tatsächlich geringer, wenn es ein Tempolimit gibt. Das ist ja nun unbestreitbar.
Ja, es wäre auch geringer, wenn wir AKWs laufen lassen würden und ähnlich Kohlekraftwerke.
Wieso? Also, Habeck hat doch gerade einige abgestellt. Also auch da ist immer noch
weil
nichts vorzuwerfen.
Ich weiß, ihr liebt ihn sehr. Also Tempolimit, ich merke, und du weißt, wie gerne ich rase und ich fahre wirklich sehr gerne sehr schnell.
Ja.
Und guck mal, Micky, habe ich extra mitgebracht.
Das habe ich doch schon längst gesehen. Du hast wie Söder an deiner Tasse genippt die ganze Zeit. Nur, dass es halt eben keine, also nicht wie Söder, der dann irgendwie behauptet, er sei Comic- und Marvel-Fan, sondern in deinem Falle ist es eine knallrote, natürlich knallrot, was ja eine Ferrari-Tasse. Also das sei nur der Transparenz halber angemerkt. Und da bist du also on brand, wie man so schön sagt.
Total. Also ich kann mich über das Thema, ehrlich gesagt, nicht mehr erregen. Und wenn ich dir verraten würde, wie viele Anfragen ich zu Radio-Features, Talkrunden, Fernsehen, dürfen wir sie in ihrem Sportwagen filmen und reden? Und ich sag schon seit Jahren.
Ja, dafür hast du doch die Welt. Dafür hast du deine eigene Zeitung.
Ja, aber ganz ehrlich, dieser Artikel, der letzte, ich weiß nicht, das ist Jahre her, weil das ist alles dazu gesagt.
Ist ja auch ein schönes Auto, muss man sagen.
Ja, absolut.
Aber es stößt natürlich auch sehr viel Schadstoff aus und ein Tempolimit
Aber es ist nachhaltiger. Alte Ferrari, alte Porsche, alte Autos sind nachhaltiger als jedes.
Auch dazu gibt es übrigens Studien.
Du musst 70.000 Kilometer fahren, bis du überhaupt erstmal in diesen Bonusbereich reinkommst. Also ich freue mich, wenn es irgendwann ein E-Auto gibt, das so viel Freude macht wie ein alter Verbrenner. Alte Autos und auch alte Ferrari und Porsche werden ja homöopathisch bewegt. Das ist so wie ein Bio-Rinderfilet. Man kann sich nicht viel davon leisten. Man isst nur 200 Gramm und hat dann genug für die Woche.
Das gibt's doch gar nicht.
Also es ist nicht nur so, dass Bibi vom Bibis Beauty Palace zurück ist, mein lieber Ulf, sondern auch jemand, der Entertainment Deutschland über Jahre hinweg noch mehr Freude gemacht hat. Die Bild-Zeitung berichtet exklusiv, Regina Halmichs Management bestätigt Raab-Kampf. Ja, sie boxen. Es war also kein April-Scherz. Um Ostern rum hat der Stefan Raab erst ein nebulöses Instagram-Video gepostet. Dann hat er gesagt, bei 9 Millionen Followern, dann komme ich ganz zurück. Und jetzt, ja, 3 hat er jetzt, aber bei 9 wollte er dann irgendwie ganz zurück. Also es war irgendwie auch, es ist auch wurscht, er ist jetzt bei 3 immerhin. Und er wird wieder kämpfen, und zwar gegen Regina Halmich, die ehemalige Weltmeisterin im Boxen. Und das Ganze wird stattfinden am 14. September. Und jetzt die Frage, wie sehr, mein lieber Ulf, freust du dich auf dieses Event? Und ist es eine Art von Comeback, dass jemandem, der das deutsche Fernsehen so lange nachhaltig geprägt hat, ist es dieser Person in diesem Maße würdig?
Ich finde ja, weil so das, was ich vorher zu Steffi Graf gesagt habe, dass da jemand sehr erfolgreich war mit dem, was er gemacht hat und ja eigentlich auch für so ein altes Bonner Republik, so der Metzgersohn, der aufgestiegen ist, der aber sich nie von seinen Wurzeln so entfernt hat, der nie was anderes sein wollte als der, der war.
Ja.
Ein sehr intelligenter, extrem fleißiger, ich gebe alles, schlag den Raab, was für ein tolles Sendungskonzept, so wie er das aufgebaut hat. Gleichzeitig unfassbar kreativ, diese Videos mit Eminem und Will Smith. Ich weiß nicht, ob du die erinnerst.
Fantastisches Entertainment. Das war sehr gut.
Total uncooler Deutscher, der ja fast programmatisch war, am Ende so eine faszinierende eigene Kulturform um sich aufgebaut hat. Also, und dann aber auch zu sagen, ich höre auf und gehe raus. Und anders als viele andere zeitgenössische Showleute, ich nenne jetzt keine Namen, die so politisch korrekt sind, wenn man sie sieht, schaltet man aus und es kommt nur der erwartbare LinkedIn-Instagram-taugliche politisch korrekte öde Scheiß. Und Raab hat sich
Ich höre Kritik daraus. Ja.
Und Stefan Raab war auf eine interessante Art vollkommen unberechenbar und hat sich um sowas nicht geschert. Er hatte was Unbestechliches. Ich fand scheußlich ganz viel von dem, was er gemacht hat.
Ja.
Aber es war rückblickend schon ziemlich interessant. Insofern freue ich mich. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich fand schon mal das Video mit Elton gut. Und jetzt auch das, dass er den Anzeigenhauptmeister da integriert sofort.
Das ist doch
so ein spießiges Deutschland auf den Punkt.
Aber es ist entweder für so ein spießiges Deutschland auf den Punkt oder es ist natürlich auch für so ein Deutschland auf den Punkt, das sich natürlich am liebsten immer über die Schwächsten lustig macht. Also Stichwort Maschendrahtzaun. Und der Anzeigenhauptmeister, so lustig er ja auch mit seiner Marotte sein mag, 4000 Anzeigen, er bleibt am Ende aber doch ein, sagen wir mal, mindestens sozial arg herausgeforderter, bei dem man jetzt auch nicht genau weiß, ob man den jetzt auch noch weiter ausstellen muss.
Aber hast du das Video gesehen? Der wirkt sympathisch, souverän und praktisch wie eine Filmfigur. Also dieses Video, das sie da mit ihm gemacht haben, nimmt ihn nämlich raus aus der Rolle, dass wir schlachten so jemand, der möglicherweise eine leichte Persönlichkeitsakzentuierung hat, aus und geben ihm so eine Würde.
Ja.
Und das fand
Würde,
ich
das
finde ich
aber
besonders.
Gut. Also das, wenn Raab jetzt anfängt, den Leuten ihre Würde zu geben, da muss man sagen, hat er sich nochmal ganz neu erfunden. Aber eine Sache, da muss ich dann nochmal die Stilkritik ansetzen, wenn das der große Wurf ist, wenn du zurückkommst, dass du einfach nochmal zum dritten Mal antrittst gegen Regina Halmich, also da muss ich sagen, da habe ich aber echt für den großen Comeback-Auftritt ein bisschen mehr erwartet als die zweite Auflage des einen großen Hits von 2001, oder? Also ich weiß nicht. Komm.
Ja, kann man so sehen. Warten wir mal den Boxkampf ab. Ich interessiere mich auch mehr für Mike Tyson gegen diesen Instagram-Vogel.
Ja, Jake Paul.
Jetzt warten wir mal, was
oder
das
Logan
kommt.
Paul, genau. Ich verwechsel die beiden immer. Das sind zwei.
Ja,
sind
Jack
Brüder.
Logan.
Ja, Logan oder so, genau. Ich glaube, ist auch wurscht.
Aber
von den Pauls. Ja.
Wir wissen nicht, was Raab draus macht. Die beiden Mini-Videos, wir reden jetzt von zwei Instagram-Reels von, glaube ich, 70 Sekunden, dass wir darüber so diskutieren können, zeigt ja, da ist was.
Ja,
und wir wünschen dem Stefan Raab natürlich nur das Beste.
Absolut, aber wenn ich sehen will, wie ein prominenter Mann, eine prominente Frau sich in der Öffentlichkeit was auf die Fresse hauen, dann kann ich doch einfach Verena Kehrt und Mike Terenzi im Bierzelt mir angucken, oder? Aber das ist ein anderes Thema.
Haben die sich geprügelt?
Nein, diesmal, also ist ja noch nicht... Also noch nicht im...
Sind die zusammen? Ja. War die, ist man, die nicht der zusammen eine mit dem so, Manuel Neuer?
Nee. Ach, mit dem da müssen wir nochmal, also ich weiß jetzt nicht, wie lange noch die Vertragslaufzeit bei beiden ist. Sie sind aber zur Stunde wohl noch offiziell zusammen. Und das, was Verena Kehrt mit einem deutschen Torhüter hatte, Ulf, da müssen wir dann nochmal gesondert drüber reden.
Das war Olli Kahn, ne?
Das war Olli Kahn, aber ist auch schon 20 Jahre her, Ulf, das ist 20 Jahre her. Also,
da habe ich das letzte Mal Bunte gelesen.
Ja, du bist ja dafür in der Gegenwart, bist du ja sehr leidenschaftlich zu Hause und das zeichnet dich ja auch aus. Möchtest du an dieser Stelle noch, und da müssen wir das aber jetzt wirklich in aller Kürze machen, echt? Möchtest du Dagi Rosenfeld noch etwas Freundliches hinterherwerfen? Die geht ja demnächst bei Steingart an Bord und das kann dir ja nun wirklich nicht recht sein, denn die Chefredakteurin der Welt am Sonntag zu verlieren und dann eine solche Granate, das kann ja nun jetzt erstmal auch, kann ja nun nicht in deinem Interesse sein, oder? Was hat Steingart ihr geboten? Hat er so silbereisenartig mit einem Obstkorb oder was hat er da getan?
Ich finde, Dagi verdient alles Glück dieser Erde in jeder Hinsicht. Das ist eine so großartige Kollegin. Ich freue mich für sie. Sie freut sich auf die neue Herausforderung. Sie hat bei uns einen fantastischen Job gemacht in jeder Hinsicht. Und insofern, die besten Mitarbeiter werden überschwemmt mit Angeboten. Und dass dann irgendwann mal eins dabei ist, das man vielleicht auch annimmt, verstehe ich. Ich finde, was Gabor da auf dem Boot versucht, auch spannend. Und wenn Dagi dort jetzt glücklich wird, freue ich mich für sie. Und wenn sie das Gefühl hat, sie will wieder zurück zur Welt, dann stehe ich mit offensten Armen unten am Redaktionseinlass.
Dann haben Sie jetzt hier die Worte gehört aus dem Fachbereich, warme, wertschätzende Worte vom Chef der Weltgruppe, Ulf Poschardt. Vielen Dank. Dankeschön. Kommen Sie wieder.
Ne? Gerne.
Und die ganzen E-Mails und die Kommentare. Ich nehme jetzt bis zum 1. Mai Zeit, die alle zu beantworten. Und mach's gut.
Alles klar, Micky.
Danke dir.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkopf.
Und wir haben natürlich völlig vergessen zu gratulieren, und zwar dem 1. FC Kaiserslautern zum Einzug ins DFB-Pokalfinale. Und wir gratulieren natürlich auch den beiden Edelfans Tian Sila und Thomas Schmidt, die natürlich jetzt dann wahrscheinlich gemeinsam irgendwann dann da in der Leberkäse-Lounge sind. Und Schmidt hat seine rote Echsenhautkutter von Balenciaga angezogen. Also
Leona, oder?
Was? Leona. Ja. Leona ist es, ja. Also alles Gute, ne?
Alles Liebe, alles Gute.
Fee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.